Für den zweiten Teil unserer Sendung bin ich nach Bremen gefahren. Dort habe ich mit Professor Winnall gesprochen. Er ist 1940 geboren und war bis 2005 an der Universität Bremen Professor für analytische Sozialpsychologie. 1970 veröffentlichte er sein erstes Buch unter dem Titel Fußballsport als Ideologie. Auch danach hat er sich kritisch mit dem Sport auseinandergesetzt. Herr Winnall, heute beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Was denken Sie vor so einem Event?
Ich meine, man kann erst mal sagen, das ist interessant, weil es auch über gesellschaftliche Entwicklungen Auskunft gibt, was da passiert. Aber ich finde, das hat auch was Bedrohliches, was Problematisches. Diese überzogene Sportbegeisterung ist auch eine Reaktion auf gegenwärtige gesellschaftliche Krisentendenzen. Es gibt auch so eine Art Realitätsflucht, die mithilfe des Fußballsports organisiert wird. Es gibt auch doch fragwürdige Tendenzen zum Nationalismus, die mit dieser Sportbegeisterung verknüpft sind. Also es hat durchaus auch seine problematischen Seiten, über die man nachdenken sollte.
Woher kommt diese Begeisterung während der WM?
Naja, man kann ja feststellen, das wichtigste Ziel der Fußballbegeisterung ist ja, am Schluss sagen zu können, wir haben gewonnen, wir sind die Größten. Also man will ja unbedingt gewinnen. Und dieser ungeheure Drang, zu den Gewinnern gehören zu wollen, ist wohl Ausdruck auch der Tatsache, dass die meisten Menschen das Gefühl haben, sie gehören immer mehr zu den Verlierern. Also in den Rivalitätskonflikten des Alltags verlieren viele Menschen. Aufgrund der ökonomischen Krise sind heute viele ja zu Niederlagen verurteilt oder zumindest ist ihre Position sehr bedroht. Das führt ja zu einer allgemeinen Verunsicherung, zur Erfahrung von Ohnmacht. Und man will dann mit Hilfe der Sportbegeisterung sagen, trotz allem, wir sind die Größten. Und je massiver die Krisentendenzen ausfallen, desto süchtiger ist quasi dieses Bedürfnis danach, diese Erfahrung herstellen zu wollen. Man kann das etwa nicht nur in Bezug auf die Fußballweltmeisterschaft sehen, sondern etwa in Bremen. Je mehr die Krisentendenz in Bremen zugenommen haben, desto größer ist das Bedürfnis, dass Werder Bremen erfolgreich ist. Und es gibt ungeheure Emotionalität, die sich auf diesen erhofften Erfolg konzentriert. Man kann es ja auch, ich will das jetzt nicht sagen, dass es nur anderen so geht, ich kann es auch an mir selber feststellen, je langweiliger mir mein Leben vorkommt oder je mehr ich das Gefühl habe, auf mich kommt es nicht mehr an, desto mehr freue ich mich, wenn Werder Bremen gewinnt oder desto mehr identifiziere ich mich auch mit dem Erfolg dieser Mannschaft. Da kommt natürlich noch was anderes dazu, dass die kollektive Identifikation mit einer Mannschaft oder mit den Erfolgen einer Mannschaft einen Zusammenhalt unter den Fans stiftet. Also dieses Wir-Gefühl, was der Fußball hervorbringt, indem er sich gemeinsam auf diese erfolgreiche Mannschaft bezieht, das ist, glaube ich, ungeheuer wichtig. Also der Fußball schafft ein Gefühl der Verbundenheit, was als Kehrseite hat natürlich, dass sich die Menschen im Alltag oft sehr isoliert fühlen und wenig die Erfahrung machen, dass sie gemeinsam mit anderen feiern können, Realität gestalten können, gemeinsam Erfolge erzielen können. Es ist auch so ein Ersatz für fehlende soziale Verbundenheit, der mithilfe des Fußballsports geliefert wird.
Sie haben gerade gesagt, dass vereinzelte Individuen beim Fußball ein Gefühl von Verbundenheit entwickeln. Was für sozialpsychologische Prozesse laufen denn im Stadion oder beim Public Viewing ab?
Nein, ich meine, das ist ja wichtig, dass so eine kollektive Begeisterung zustande kommt, eine kollektive Identifikation mit der Mannschaft. Also es ist ja ganz wichtig, dass eine intensive Beziehung zu den Spielern hergestellt wird, die zugleich eine intensive emotionale Beziehung unter den Fans erlaubt. Beides ist aber relativ fiktiv. Also man kennt eigentlich die nicht, die da auf dem Platz sind, und den Spieler kennt man ja auch nicht so genau. Aber gleichzeitig stiftet das diese Identifikationsprozesse stiften ein großes Gefühl emotionaler Verbundenheit. Also Sie können es daran sehen, dass es ein großes Interesse am Privatleben von Spielern gibt. Wir reden die mit Vornamen an und die haben ja eine große Bedeutung. Hier hat sich ein Jugendlicher umgebracht, als Klose die Mannschaft verlassen hat. Das heißt, es gibt gerade bei Jugendlichen, die isoliert sind, die in einer schwierigen Situation sind, eine hohe Identifikation mit diesen Spielern oder mit dem Bild, was man von ihnen hat. Also ob das die Realität ist. Und untereinander schafft es auch eine intensive Verbindung. Man kann dem Nachbar, den man nicht kennt, auf die Schulter klopfen. Also es ist gleichzeitig ein Gefühl emotionaler Verbundenheit, was da entsteht. Und diese Massensituation erlaubt es dann auch sehr leicht, Emotionen freizusetzen. Also man kann sehen, die Leidenschaft, der Größte sein zu wollen, das darf man ja da hemmungslos zum Ausdruck bringen. Gleichzeitig ist aber Fußballsport natürlich auch sehr aggressiv besetzt. Es ist ja eine Kampfsportart und die Emotionalisierung ist immer darauf angewiesen, dass man einen gemeinsamen Gegner hat. Also man braucht einen gemeinsamen Feind, der dann auch wieder den Zusammenschluss der Fans erlaubt. Also man kann im Bereich des Fußballsports Aggressivität in hohem Maß unterbringen. Das kann man positiv interpretieren und sagen, da wird entlastet. Aber man sieht auch, nach den Fußballspielen gibt es ja auch massive körperliche Auseinandersetzungen, Schlägereien, Verletzungen. Das heißt auch, wie viel Destruktivität da unter Umständen freigesetzt wird. Diese Massensituationen erlauben ein hohes Maß an emotionaler Identität. Das Leben der meisten Leute ist langweilig. Fußball gibt es immer wechselnde Szenen. Da gibt es Spannungsaufbau. Dann wird wieder Spannung abgebaut. Das heißt, es ist auch natürlich eine emotionale Identität, die durch dieses kollektive Erleben sehr verstärkt wird, an der es offensichtlich im Alltag mangelt bei den meisten Leuten. Also wenn ich immer die Fans angucke, die da auch hingehen, die machen eigentlich viele machen da keinen besonders glücklichen Eindruck. Ich finde, dass das auch, es ist oft auch, bevor das losgeht, so eine Art depressive Stimmung, habe ich das Gefühl, wenn die da hingehen, da sieht man auch, dass viele beschädigte Leute hingehen, Jugendliche, die einem nicht glücklich vorkommen. Und ich habe, wenn man es psychologisch interpretiert, hat man das Gefühl, da ist auch eigentlich oft eine depressive Grundstimmung, die mit sozialen Krisen zu tun hat, die dann durch so eine manische Betriebsamkeit, durch so eine manische Übertretheit abgewehrt wird. Also dieses Aufgetrete an diesen Fußballarenen, das hat auch irgendwas Unechtes. Das ist auch eine Flucht vor der Traurigkeit, die sonst oft die Menschen wohl ergreift.
Sehen Sie denn bei einer Weltmeisterschaft, wenn die Leute sich mit Deutschland identifizieren, eine größere Gefahr, was die negativen Tendenzen angeht, als beim Vereinsfußball?
Ja, das Merkwürdige ist ja, dass bei dieser Weltmeisterschaft so eine nationale, nationalistische Identifikation hervorgebracht wird, die eigentlich antiquiert ist. Also wir haben heute eine internationalisierte Ökonomie, das sieht man schon daran, dass die Fußballspieler ja im Ausland spielen. Also die spielen ja gar nicht, die sind ja sonst überhaupt nicht national identifiziert, sondern die gehen dahin, wo sie am meisten Geld verdienen können. Und das Kapital ist ja internationalisiert. Wir haben ja heute auch was die Staatlichkeit betrifft, eine Tendenz zu einer europäischen politischen Organisation der Ökonomie. Und im Fußballsport wird eigentlich so ein Nationalismus nochmal eingetreten, der eigentlich historisch überholt ist. Also der Nationalstaat ist irgendwie vorbei und es ist eigentlich sowas Emotionalisiertes, dem immer weniger eine Realität zugrunde liegt. Das ist das Merkwürdige. Das zeigt aber auch, wie groß das Bedürfnis ist, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu erfahren, was sonst in der globalisierten Ökonomie, in staatlichen Organisationsformen, die sich so universalisiert sind, die über einen großen Bereich sich erstrecken, da stellen sich offensichtlich sehr schwer Identifikationen mit dem Sozialen her. Und der Fußballsport schafft dann so eine künstliche Art der Identifikation, die den Leuten das Gefühl gibt, ja, in dieser Welt gehören wir doch irgendwie dazu. Und das kann man sagen, da das Nationale überholt ist, ist es vielleicht nicht ganz so gefährlich wie früher. Es ist ja Gott sei Dank auch so, dass früher war das Nationale mit Militärparaden verknüpft und also mit so einem ganz anderen Männlichkeitskult. Das hat ja etwas nachgelassen. Aber gleichzeitig ist natürlich die Gefahr, dass auch in diesem Fußballnationalismus auch wieder ganz infantile, regressive Tendenzen zum Ausdruck kommen. Man weiß ja, wie viel Gewalt auch unmittelbar damit verknüpft ist. Nach der letzten Weltmeisterschaft haben alle gesagt, ja, Deutschland hat seine Toleranz gezeigt und wir sind jetzt nicht mehr Nationalisten, sondern wir wollen uns mit allen verbrüdern. Genauere Untersuchungen haben aber ergeben, die von Heidmeier etwa und anderen durchgeführt wurden, dass auch diese Weltmeisterschaft den Nationalismus verstärkt hat und auch die Fremdfeindlichkeit begünstigt hat. Während der Weltmeisterschaft gehört es zum deutschen Narzissmus zu zeigen, wir sind freundlich zu allen. Aber das hat nicht dazu geführt, dass die Leute, die süchtig drauf sind, zu sagen, wir sind die Größten und wir sind was Besonderes, dass die das mit größerer Toleranz dann im Alltag verknüpft haben.
Eine Fußball-Weltmeisterschaft fördert also die sogenannte Fremdenfeindlichkeit?
Es ist sehr ambivalent. Man kann sagen, Fußball begünstigt auch die Internationalisierung. Einfach die Spitzenvereine, das spielen ja kaum Einheimische, sondern die sind ja international zusammengesetzt. Deswegen ist auch, also es gibt ja eine Internationalisierung des Fußballsports. Es gibt natürlich auch die Tendenz, dass Jugendliche ins Ausland reisen und mit anderen zusammen Fußball spielen, dass sie da auch andere kennenlernen. Es gibt natürlich auch bei Weltmeisterschaften die Möglichkeit, mit anderen sich auszutauschen. Das heißt, es gibt natürlich eine Tendenz zur Internationalisierung, die mit dem Sport verknüpft ist. Die gibt es die eine Seite. Da das aber mit dem Nationalismus verknüpft ist, gibt es natürlich immer auch die Tendenz zu einer kollektiven Infantilisierung, zur Verbiesterung, zur Ausgrenzung. Und das ist, beides ist immer potenziell im Fußballsport enthalten. Also man kann sicherlich nicht ganz eindeutig sagen, dass es immer die rechten Tendenzen hat. Aber die Gefahr ist sicherlich groß. Man kann das auch sehen, die Gewalttendenzen, die sich unmittelbar in Verbindung mit dem Fußballsport dann äußern. Es gibt ja riesige Schlägereien und das zeigt da, also ich zum Beispiel, habe Schwierigkeiten jetzt bei der Weltmeisterschaft mich zu identifizieren, weil ich komme da aus dem Dritten Reich und alles, was mit dem Nationalen zu tun hat, ist mir zu tief suspekt. Also ich kann eigentlich, früher hätte ich das noch mit relativ mit Genuss angeguckt, das kann ich nicht mehr, weil das Nationale, es stößt mich sehr ab, was da ist. Wenn das Nationale so naiv eingeführt wird, ist es ja auch was sehr Problematisches. Da wird ja die ganze Geschichte verleugnet. Das Nationale hat in Deutschland einfach eine furchtbare Tradition. Im Rahmen des Nationalen sind Kriege geführt worden. Viele Leute waren so blöd, dass sie geglaubt haben, sie müssen vor das Nationale Heil ihr Leben opfern. Das heißt, das Nationale hat ja eine ganz schreckliche Geschichte. Und dass man so glaubt, man kann jetzt ganz naiv das aufnehmen, das zeigt auch einen Mangel an Geschichtsbewusstsein, in dem auch was sehr Problematisches steckt. Warum gibt es nicht neue, andere Identifikationen, die auch ein bisschen problembewusster sind?
Fußball, das ist Massenbegeisterung. Alleine die Spiele der ersten Bundesliga wurden im vergangenen Jahr von über 13 Millionen Menschen besucht. Fußball ist aber auch viel mehr als das. McKinsey attestierte dem deutschen Profifußball eine jährliche Wertschöpfung von 5,1 Milliarden Euro. 110.000 Beschäftigte arbeiten im Fußball. Fußball ist also Arbeit. Es gibt aber eine noch viel tiefere Beziehung zwischen Fußball und Arbeit.
Wenn man die Faszination des Fußballsports angucken will, müsste man auch seine Beziehung zur Arbeit genau untersuchen. Das heißt, man kann, glaube ich, dass gerade Fußball so dominant ist, auch nur verstehen, wenn man das zur Form der Arbeit in Beziehung setzt. Also das heißt, man kann sagen, dass der Sport in gewisser Weise Züge der Arbeitswelt verdoppelt, aber zugleich, wenn man es will, eine scheinbare oder vielleicht auch reale Alternative zur Arbeitswelt anbietet. Das heißt, der Sport ist irgendwie in der Arbeitssphäre gekoppelt dahingehend, dass er Leistungsstandards der Arbeit verdoppelt und gleichzeitig aber verspricht, da ist es anders. Und diesen Zusammenhang muss man sehen. Also man kann, glaube ich, die Fußballbegeisterung nicht verstehen, wenn man nicht versteht, welche Arbeitsanforderungen die Menschen in dieser Gesellschaft zu erfüllen haben und wie sie versuchen, im Sport das irgendwie zu kompensieren oder da mit Hilfe der Sportsanpassungsleistungen zu vollbringen. Man kann zum Beispiel sagen, das Konkurrenzprinzip ist ja fast im Sport noch härter als im Bereich der Arbeit. Warum wollen eigentlich die Menschen nach Feierabend sich noch so schinden? Die können doch auch mehr ins Gras liegen. Oder, das heißt, es ist ja, das Konkurrenzprinzip ist sehr stark. Dann kann man feststellen, dass ja im Bereich der Arbeit ja auch gemeinsame kollektive Arbeitsvollzüge immer mehr eine Rolle spielen, dass man sich gemeinsam mit anderen anstrengt, um bestimmte Leistungen zu vollbringen. Auch das hat man ja im Fußballbereich. Es ist ja kein Zufall, dass es eine Mannschaftssportart, die so dominant ist. Dann hat man im Bereich der Arbeit ja immer mehr die Tendenz, dass man zwar Gestaltungsspielräume hat, aber sich eigentlich immer vorgegebenen Regelsystemen einfügen muss. Auch das hat man ja im Fußballsport. Als Fußballsport entstanden ist vor 150 Jahren, 200 Jahren, da haben die Spieler vor dem Spiel die Regeln ausgehandelt. Denn heute ist alles standardisiert. Man kann das ja nicht mehr selber sich überlegen, wie man spielt, wie viel mitspielen, wie lange man spielt. Das ist ja alles festgelegt. Dann hat im Fußballsport, im Bereich der Arbeit, muss man auch ja dementsprechend, was die Vorgesetzten verlangen. Das hat im Fußballsport immer mehr zugenommen. Das heißt, die Strategien, Taktiken sind so raffiniert und die werden vom Trainer so vorgegeben und die Spieler müssen sich diesem vorgegebenen Regelsystem einfügen. Dann kann man im Bereich der Arbeit feststellen, dass es ja immer mehr zu einer Verwissenschaftlichung der Produktion kommt, dass wissenschaftliche Experten die Techniken planen, da gibt es wissenschaftliche Betriebsführung, das Management hat eine bestimmte Ausbildung, um Arbeitsprozesse zu organisieren. Auch im Sport findet man diese Verwissenschaftlichung. Es sind ja Mediziner, Sportwissenschaftler, Psychologen, die immer mehr den Betrieb lenken und die Aktiven haben sich immer mehr denen anzupassen, um Leistung zu erbringen. Das heißt, man hat viele Züge der Arbeitswelt, die im Bereich des Sports verdoppelt werden. Das heißt, die Leute entkommen offensichtlich den Zwängen der Arbeit auch in der Freizeit nicht so ohne weiteres, sondern wiederholen ein Stück weit in der Freizeit das, was sie im Arbeitsbereich tun müssen. Zugleich muss aber der Sport auch anders sein als die Arbeit. Er muss auch irgendwie was anderes versprechen. Das heißt, Fußball ist natürlich spannender als die normalen Arbeitsvollzüge. Da gibt es immer einen Wechsel zwischen Anspannung und Lösung. Da ist es immer nicht ganz klar, wer eigentlich gewinnt. Das ist ein Stück weit offen. Dann ist es so, dass Fußball ist auch sicher attraktiv, dass man auf dem Sportfeld doch relativ viele Möglichkeiten hat, ein Spiel zu gestalten. Dass die Trainer sich doch Unterschiedliches auch ausdenken können. Und die großen Spieler, die sind natürlich immer fähig, in Grenzbereichen dann doch noch was Besonderes zu leisten. Das heißt, das Spiel ist nicht so ganz durchplanbar, dass man nicht doch auch noch was Individuelles zeigen kann. Und gerade die im Grenzbereich dann Leistungen vollbringen, das sind natürlich auch irgendwie bewundernswerte Leistungen. Das spielt natürlich eine Rolle, die man im Bereich der Arbeit nicht so sehr kennt. Oder ganz einfaches Beispiel, Fußball wird ja mit dem Fuß gespielt. Während im Bereich der Arbeit wird der körperlich gearbeitet, man muss zumindest vom Computer mit Händen arbeiten. Das heißt, dass man eine Sportart hat, die sich eigentlich von der Hand distanziert, ist auch Ausdruck der Tatsache, dass man den arbeitenden Händen ein Stück weit entkommen will. Also solche Sachen spielen eine Rolle. Oder man kann im Bereich der Arbeit muss man Emotionalität einbringen, aber ungeheuer diszipliniert. Und im Bereich des Fußballs kann man dadurch ganz andere Gefühlsausbrüche mal zeigen. Also es gibt auch eine Kontrasterfahrung zur Arbeit, die dann hilft, auch wieder Arbeitszwänge leichter zu ertragen. Also es ist Fußball, wenn man so will, sozialisiert Jugendliche im Bereich der Arbeit eine bestimmte Form von Leistung zu erbringen, aber sie hilft auch, wenn man so will, diese Arbeit erträglicher zu finden, indem man da auch eine Kompensation findet. Und der Sport hat natürlich das Tolle, in die Schule muss man gehen, zum Fußball muss man nicht gehen. Man macht quasi das freiwillig, was man sonst machen muss. Und das ist natürlich besonders attraktiv. Man unterwirft sich freiwillig einer Situation, die sehr viele Zwänge in sich trägt. Das ist natürlich das Ideale, um die Leute dazu zu bringen, dass sie das machen, was sie machen müssen.
Aber warum wiederholen die Menschen das Leid, das ihnen die Arbeitswelt antut, noch einmal in ihrer Freizeit?
Wir können sagen, sie haben noch nichts anderes erfahren, so wiederholen sie das, aber es ist Ausdruck auch des Zwanges. Also man kann das, glaube ich, ganz gut mit Hilfe der psychoanalytischen Theorie des Kinderspiels erklären. Kinder machen oft im Spiel Sachen, die sie belastet haben, die für sie traumatisch waren, die sie überwältigt haben, die wiederholen sie im Spiel. Und sie wiederholen die zwanghaft relativ oft, bis sich die Psyche daran gewöhnt hat, dass man das integrieren kann. Es wird aber nicht nur verdoppelt, damit man sich daran gewöhnen kann, das integrieren kann, psychisch verarbeiten kann, sondern im Spiel, sagt Freud, machen die Kinder das aktiv, was sie vorher passiv erleiden mussten. Das heißt, wenn ein Kind beim Zahnarzt war und den Zahnarzt als sehr bedrohlich erfahren hat, dann spielt es nachher Zahnarzt und andere müssen dann Zahnarzt sein. Wenn sich in der Schule unterdrückt fühlt als Kind, dann spielt es nachher Lehrer. Niemand will das hilflose Kind im Spiel sein. Oder wenn als Kind sich abhängig von den Eltern gefühlt hat, dann will man die tyrannischen Eltern hinterher spielen. Das heißt, es gibt quasi im Spiel eine Umdrehung von dem, dass man das, was man vorher passiv erleiden musste, sich aktiv organisiert, aktiv gestaltet. Und das gibt es, glaube ich, auch im Bereich des Sports, dass die traumatischen Erfahrungen, sich der Arbeit anpassen zu müssen, sich Leistungsanforderungen unterwerfen zu müssen, die ja doch sehr schmerzliche Seiten haben. Es ist ja mit viel Leid verbunden, dass man in der Schule, im Betrieb klarkommt. Diese Belastungen werden quasi in der Freizeit nochmal aufgearbeitet, indem man sie freiwillig auf eine andere Art auf sich nimmt, wobei mit diesen Zwängen auch immer eine Freiheit verbunden ist, das etwas anders gestalten zu können, als man es in der Arbeit erleiden musste. Das heißt, es muss auch mehr Freiheit da sein, um das kompensieren zu können. Das ist das Merkwürdige. Aber es hat was ganz Unfreies, dass Leute da sich furchtbar anstrengen, aber sie strengen sich halt anders an als während der Arbeit. Das heißt, es ist eine Verdoppelung der Arbeit, die aber mit Elementen der Freiheit und des Spielerischen oder mit der Sehnsucht verknüpft ist, da mehr vorzukommen als im Bereich der Arbeit, wo es ja noch anonymer zugeht.
Der größte und reichste Einzelsportverband der Welt ist der DFB, der Deutsche Fußballbund. 6,7 Millionen Mitglieder hat der Verband. 5,7 Millionen davon sind Männer. Dabei trägt der Sport selber dazu bei, diese Männlichkeit zu konstruieren.
Ja, man kann sagen, dass der Fußballsport, es wird ja heute auch, spielen ja immer mehr Mädchen Fußball, aber es ist ja immer noch ein Sport, der vor allem für junge Männer attraktiv ist. Und Frauen dürfen dann eher zujubeln im Stadion. Das ist ja auch eine merkwürdige Sache. Und meine These wäre, dass der Fußballsport so eine Funktion hat, die in anderen Gesellschaften Initiationsreden zukommen. Das heißt, dass der Fußball auch so eine Art Zugang zur Männlichkeit vermittelt und dass das eine wesentliche Funktion des Fußballsports ist, Männlichkeit hervorzubringen. Das heißt, für männliche Jugendliche hat der Fußballsport etwa eine Funktion, die Ablösung von der Familie mit zu organisieren. Also zu Hause ist man mehr an Mama gebunden, ist sehr familiär orientiert und für viele ist der Sportverein also so eine erste Möglichkeit, in der Gruppe der Jugendlichen unter Anleitung eines Mannes, ja, mit Männlichkeit in Kontakt zu kommen und dieser Übermacht des Mütterlichen zu entkommen. Insofern wird da so eine Art Männlichkeit in diesem Bereich sozialisiert. Oder ich kann mich erinnern, mein Vater war ab und zu mit uns im Stadion. Das waren so die Urerfahrungen der Männlichkeit. Und es war ja bis in die 50er, 60er Jahre, haben sich die Fußballvereine ungeheuer dagegen gewehrt, dass Frauen Fußball spielen. Detmar Kramer, der ein ganz berühmter Trainer war, hat gesagt, Fußballsport kommt von Beherrschen, Befrauen gibt es in der deutschen Sprache nicht. Also Frauenfußball ist absolut pervers. Das heißt, man hat massiv versucht, immer da die Frauen auszugrenzen. Es ist ja erst nach ganz massiven Konflikten ist überhaupt der Frauenfußball legitimiert worden. Von daher kann man die Bedeutung des Männlichen dann auch sehen. Dann ist es sicherlich auch so, dass im Fußballsport eine latente, unterschwellige Homosexualität eine große Rolle spielt. Da dürfen, was ja nicht unbedingt schlimm sein muss, da dürfen Männer anfassen, die dürfen gemeinsam duschen, die dürfen gemeinsam auf dem Boden liegen, dürfen Männer attraktiv finden. Das spielt sicherlich im Fußball eine große Rolle. Das hat aber als Kehrseite, weil das so eine latente Homosexualität sehr stark ist, dass die offene Homosexualität im Bereich des Fußballsports ja sehr diskriminiert ist.
Wenden wir uns noch ein wenig länger den Individuen zu. In einem Ihrer Artikel zitieren Sie den Fußball als Schule der Unmündigkeit.
Ja, man kann ja feststellen, heute werden ja die Fußballer für Jugendliche als Idealfiguren dargestellt. Also die gelten als diszipliniert, als erfolgreich, die leisten was, die sind erotisch attraktiv, die werden von allen bewundert. Wenn die Gesellschaft so ein ich will auch gar nicht bestreiten, dass die imponierende sportliche Leistungen vollbringen. Im Fußball ist ja auch sicher auch was Faszinierendes. Aber man kann fragen, was bedeutet es, wenn solche Figuren als Idealfiguren für Jugendliche auftauchen? Es ist ja so, dass soziale Veränderungsprozesse oder Emanzipationsprozesse von Jugendlichen davon abhängig, dass sie mit der älteren Generation abhängig sind, dass sie mit der älteren Generation Konflikte austragen. Im Fußballsport muss man das machen, was der Trainer sagt. Das heißt, der Konflikt der Generation ist stillgestellt in diesem Bereich. Und das ist natürlich was Wichtiges. Ein Fußballspieler ist ja so, der Fußballverein ist ja ein kommerzielles Unternehmen und die Fußballspieler sind da Angestellte und sie müssen sich auch wie disziplinierte Angestellte verhalten. Also der Berlusconi in Italien hat gesagt, ein erfolgreicher Fußballspieler ist ein idealer Angestellter. Zum Angestellten gehört etwa, dass er seine Firma nicht kritisiert. Er darf den Trainer nicht in Frage stellen, er darf seine Mannschaftskollegen nicht kritisieren. Dass das, was eigentlich zu Emanzipationsprozessen bei Jugendlichen gehört, nämlich dass sie alles kritisch hinterfragen, sich öffentlich kritisch äußern, dass sie Autorität in Frage stellen, das passiert ja im Fußballbereich nicht. Und man kann fragen, was bedeutet das für Jugendliche, wenn sie junge Männer sich zum Vorbild nehmen, die auf das verzichten, was eigentlich notwendig wäre, damit soziale Veränderungen eintreten. Das ist vielleicht doch eine problematische Sache. Dann kann man sagen, der Fußballsport ist ja ungeheuer kommerzialisiert. Und das hat ja, also wenn ich an meine Jugend denke, es hat sich ja ungeheuer verändert. Das heißt, die Fußballspieler haben ja halt eine große Bedeutung als Werbeträger. Sie sind Werbeträger für ihren Verein, aber sie sind natürlich in der Warnwerbung sehr präsent heute. Das heißt, sie sind treten ja als Konsumpioniere auf. Sie repräsentieren immer den aktuellsten Modetrend. Sie machen Werbung von einer bestimmten Form des Konsumismus. Und man kann sich natürlich sehr fragen, ob das das Ideal ist, wenn sich Jugendliche an diesen Formen des Konsumismus orientieren. Ist es nicht für Jugendliche ganz wichtig, dass sie sich auch von gesellschaftlichen Trends mal distanzieren können? Und die Fußballspieler, kann man schon sagen, die sind die idealen Repräsentanten des gegenwärtigen Kapitalismus. Sie sind leistungsbereit. Sie sind fröhlich angepasst, sie machen immer einen munteren Eindruck, sie sind nicht allzu kritisch. Das heißt, sie verkörpern auch auf eine problematische Art eine gesellschaftliche Tendenz.
Fußball wird aber auch immer wieder als Therapie propagiert. Auffällige Jugendliche sollen hier lernen, ihre Aggression zu kontrollieren. Sollen Toleranz und sportliches Verhalten Fairplay lernen. Isolierten Jugendlichen soll die Integration in die Gruppe ermöglicht werden. Herr Winney steht diesen Überlegungen ambivalent gegenüber. Natürlich macht es Sinn, wenn Jugendliche lernen, gewisse Regeln zu akzeptieren. Und natürlich kann der Fußball auch Toleranz und Integration fördern. Aber
Fußball ist ja irgendwie auch Krieg. Es ist ja ein Kampfsport, deswegen ist er auch so attraktiv. Und gleichzeitig, man kann sagen, wir können bestimmte Formen der Fairness lernen, aber wenn natürlich der Erfolg zu groß ist, muss man versteckte Fouls machen können. Man muss den Gegner so ärgern, dass der die Kontrolle über sich verliert. Das heißt, es ist natürlich auch eine hochaggressive Veranstaltung. Und es ist in den unteren Ligen oft noch viel aggressiver wie in der Bundesliga. Weil in der Bundesliga, da wissen die auch, wenn sie verletzt sind, dann hat es fatale Folgen. Aber es gibt natürlich immer auch diese aggressive Ausladung, die ja sehr viel Unfaires in das Spiel reinbringt. Und man lernt natürlich im Bereich des Fußballsports nicht die Solidarität mit den Schwachen, mit denen, die nicht so richtig mitkommen, sondern die stören ja immer nur den Betrieb. Das heißt, man lernt ja mit Leuten zusammen was zu machen, die aber gemeinsam immer nur erfolgreich sein wollen. Und was ist der Erfolg? Und was ist der Preis des Erfolgs? Das ist ja eine ganz andere, Dimension, die damit wirksam wird. Dazu kommt ja noch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das sagt mein Freund Johannes Beck immer, Fußball wird immer als Schule des Erfolgs dargestellt, ist aber für die meisten eine Schule des Scheiterns. Nur eine Mannschaft kann Weltmeister werden. Nur Ganz wenige sind erfolgreich. Also wenn Jugendliche anfangen, Fußball zu spielen, dann wollen die ja alle in die Nationalmannschaft. Die ziehen ja auch die Trikots von prominenten Spielern an und die identifizieren sich ja über die Medien vermittelt immer nur mit den Stars. Und eigentlich ganz, ganz wenige erreichen ja das Ziel, was sie erreichen wollen, wenn sie anfangen, Sport zu treiben. Ganz wenige werden ja erfolgreiche Fußballspieler. Und alle anderen verlieren dauernd. Und es werden ja ungeheure Energien investiert, um erfolgreich zu sein. Und wie viel körperliche Zerstörung werden auch angerichtet, wie viel Verletzung, wie viel Kaputtheit wird da produziert, wie viel Resignation, wie viel Verzweiflung bei denen, die das nicht schaffen. Und das wird eigentlich überhaupt nicht thematisiert. Es wird immer nur auf die Erfolgreichen geguckt. Und die Erfolglosigkeit und die Resignation oder ich kann doch nichts, was der Sport ja auch massenhaft produziert, gerade der Leistungssport, das ist merkwürdig thematisiert. Die Erfolglosen, die dürfen sich mit den Erfolgreichen identifizieren. Und damit wird ja auch geleugnet, dass der Fußballsport auch eine Schule des Scheiterns ist für die meisten. Wie viel komme ich sicher ein Leben lang als Versager vor, weil sie es nicht geschafft haben? Das wäre ja auch mal genauer zu thematisieren, was das eigentlich bedeutet. Das heißt, man kann sagen, im Fußball wird auch gelernt, in der Konkurrenz zu verlieren. Das ist natürlich für die Gesellschaft vielleicht auch wichtig, weil in der ökonomischen Konkurrenz verlieren ja auch eher die meisten. Also der Fußballsport, so wie er heute organisiert ist, bringt ja vielen Leuten bei, dass Sport machen, das mache ich nicht, da kriege ich nur eins drauf, bin immer nur der Depp. Und eigentlich wäre es ja gerade für viele, die ja als unsportlich erscheinen, wichtig, dass sie ein bisschen Sport machen. Also der Leistungssport produziert auch Unsportlichkeit. Das ist ja auch eine seiner Kehrseiten.
Eine wichtige Rolle für die Verbreitung des Fußballs haben sicher auch die Medien. Gerade jetzt, während der WM, stehen Fußballnachrichten ganz vorne in den Zeitungen. Aber meist genügt auch schon ein Bundesligaspieltag oder ein spektakuläres Gerücht, um den Fußball auf die Titelblätter der regionalen und überregionalen Zeitungen zu bringen.
Die Verknüpfung von Werbung, Medienattraktivität und Sport ist ungeheuer stark. Und dass die was Problematisches hat, kann man best in Italien sehen. Berlusconi wäre ohne Fußball nicht an die Macht gekommen. Also der war ja Präsident des AC Mailand, da ist es ein erfolgreicher Fußballclub geworden. Und der hat quasi über seine Medien auch die Fußballbegeisterung verbreitet, da hat immer die Spiele übertragen, der ist im Fernsehen immer als der große Sportexperte aufgetreten, er ist als erfolgreicher Manager dargestellt worden und hat es quasi geschafft, diese Sportbegeisterung mit einer bestimmten Form des infantilen Nationalismus zu verknüpfen und ohne das wäre er nicht an die Macht gekommen in Italien, weil in Italien sind die Leute fast noch fußballverrückter als hier. Das heißt, man kann auch sehen, wie so eine Art infantiler Sportbegeisterung, die sich mit Medienmacht und bestimmten politischen Interessen verknüpfen kann, sehr problematische Konsequenzen zeitigen kann. Also Medienmacht und Sport verknüpft, wenn das auf eine bestimmte Art funktionalisiert wird, ist es sehr problematisch. Alle Diktaturen propagieren den Sport. Das ist im Dritten Reich, die Olympiade 36 hat den Nazis ungeheure Popularität verschafft.
1969 kam es zum sogenannten Fußballkrieg zwischen Honduras und El Salvador. Im Entscheidungsspiel um die WM-Qualifikation gewann El Salvador in der Verlängerung mit 3:2. Während und vor allem nach dem Spiel kam es zur Ausschreitung mit Todesopfern und sogar zu einem 100 Stunden lang dauernden Krieg zwischen beiden Staaten, der mehr als 2100 Menschen das Leben kostete. Das Fußballspiel war Auslöser für den Krieg, jedoch nicht seine Ursache. Dies wäre ein weiterer Grund, neben den bereits genannten, sich intensiver mit dem Fußball auseinanderzusetzen und ihn einer linken Kritik zu unterziehen. Die sogenannte Wissenschaft bringt allerdings eher belustigende Ergebnisse zutage. Der Physiker Metin Tolan hat mit Hilfe einer Sinusfunktion berechnet, dass Deutschland Weltmeister wird. Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler der Universität Tübingen veröffentlichten ebenfalls eine Studie zum Ausgang der WM. Ihre Studie beruht auf sowohl sportlichen als auch politischen, ökonomischen, kulturellen und anderen Variablen. In dieser Studie wird Deutschland Zweiter bei der WM. Wie sehen Sie als Sportkritiker das Verhältnis von Intellektuellen und Fußball?
Ich bin ja völlig einsam als Sportkritiker geworden. Früher gab es ja mehr Leute, die den Sport kritisieren wollen. Heute sind die meisten Intellektuellen outen sich als Sportfans. Da kann man eigentlich nichts von mir aus. Ich habe nichts gegen, aber gleichzeitig müssen wir doch ein bisschen kritisch sein können. Sondern es ist halt Mode, unter Intellektuellen Fußballfan zu sein. Also das heißt auch, dass die Intellektuellen an diesem Sog, von diesem Sog abhängig sind. Man muss unbedingt dazugehören. Man darf nicht draußen sein, man darf nicht auch mal Distanz wahren. Ich habe nichts gegen, wenn man auch sich damit identifiziert und auch ein bisschen begeistert ist. Aber man sollte das noch stärker problematisieren können. Und das findet immer weniger statt. Bei der letzten Fußballweltmeisterschaft habe ich ein paar Mal versucht, fußballkritische Texte unterzubringen bei den Medien. Es ist eigentlich nicht mehr möglich. Auch linke Medien wollen keine Sportkritik haben. Also natürlich, dass es da ums Geld geht und zu viel ums Geld geht, das darf man noch sagen. Aber eine gründliche Sportkritik ist auch in den linken Medien tendenziell tabu. Man hat das Gefühl, jetzt vor dieser Fußballweltmeisterschaft wollen alle dieses kollektive Wir-Gefühl an. Das Bremer Theater hat mit Otto Rehhagel kooperiert. Hier die Shakespeare Company ist ja ein interessantes Theater. Die haben ein Stück über Fußball gemacht. Es ist natürlich auch wichtig, dass früher haben wir gesagt, da haben natürlich sich die Intellektuellen vom Fußball als so Pöbelsport distanziert. Und deswegen, hat mir immer als Sportkritiker vorgeworfen, ich sei Massenfan, ich würde Menschen verachten und was weiß ich was. In der Zwischenzeit ist es überhaupt nicht mehr so. Das heißt, auch alle soziologischen Untersuchungen zeigen, Fußballsport ist in allen sozialen Schichten gleich populär und es gibt kaum Intellektuellen, die nicht Fußballfans sind. Das heißt, das ist heute eine ganz merkwürdige Außenseiterposition. Leute wie mir wird aber noch unterstellt, sie haben so die traditionelle massenfeindliche Position. Das ist eine ganz merkwürdige Verschiebung, die da eingetreten ist, dass die Intellektuellen auch offensichtlich diese selber sehr isoliert sind, an Bedeutung verloren haben und dann über Fußball noch dazugehören wollen. Also Teveleit hat ja interessante Bücher geschrieben und der hat ja ein Fußballbuch geschrieben, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da beschreibt er seine Fußballbiografie, ist eigentlich ganz nett geschrieben, ist aber total unkritisch. Oder er kommt das ganze Buch nicht auf die Idee, dass da nur Männer unter Männern sind, dass das auch was Problematisches sein könnte. Und er war in allen Medien. Alle Zeitungen haben ihn hofiert und endlich mal ein prominenter Intellektueller, der sich als Fußballsport outet. Und das ist halt eigentlich durchgehend die Tendenz. Es gab früher eine Bereitschaft, den Sport nochmal grundlegend in Frage zu stellen. Das ist völlig verschwunden. Wenn man keine politischen Alternativen mehr hat, die auch von denen eine gewisse Faszination ausgeht, die Emotionen binden, die Leidenschaften binden, wo man dafür kämpfen kann, dann werden diese Energien leicht in den Sport verschoben und Intellektuelle sind, glaube ich, auch diesem Trend verfallen, das machen zu wollen. Sie wollen auch ihre Gartenzwerge lackieren, weil das natürlich auch, das macht das Leben auch ein bisschen spannender, dass Fußball gibt. Das ist diese Seite und es ist eine Angst, nicht mehr dazu zu gehören, eine Angst, als elitär zu gelten. Das spielt auch eine große Rolle. Und es ist einfach, dass die Identifikation mit dem, was ist, nimmt einfach zu in der gegenwärtigen politischen Situation.
Wir bedanken uns ganz herzlich für das Interview. Texte von Herrn Vinay könnt ihr auf seiner Homepage finden, www.vinay.de, www.vinnai.de.